Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der 6. September. Wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Brüssel steht Kopf, weil der wichtigste Posten Europas, der des EU-Kommissionspräsidenten, im nächsten Frühjahr neu zu besetzen ist. Heute beginnt offiziell die Bewerbungsfrist. Manfred Weber von der CSU hat als erster seinen Hut in den Ring geworfen, ein First Mover. Und da liegt der Hut nun und sieht verdammt aus wie ein Trachtenhut mit Gamsbart. Aber am besten der Mann aus Niederbayern erzählt seine Geschichte schnell selbst.
Wenn man dort in der Früh in Aufzug einsteigt im Europäischen Parlament, dann sind dort Abgeordnete, Kollegen aus ganz Europa, die man dort so trifft. Und der eine sagt in der Früh Bonjour, der andere sagt Good Morning, der dritte sagt Buenos Dias und ich sag meistens Grüß Gott. Damit weiß jeder, wo ich herkomme, liebe Parteifreunde, nämlich aus Bayern. Und wenn die anderen das dann spüren, dass ich aus Bayern komme, dann merke ich bei dem einen oder anderen Nachbarn, der mir da gegenübersteht, das leichte Blitzen in den Augen, liebe Freunde. Weil er spürt, dass wir Bayern was Besonderes sind. Es ist wunderbar, in Bayern leben zu dürfen. Es ist wunderbar, Bayer zu sein.
Die Wahrheit ist, Brüssel gefällt ihm eigentlich auch ganz gut. Internationale Küche, die Bezahlung für Kommissionspräsidenten fällt nicht ganz schlecht aus. Und dann dieses Flair von Internationalität, das beginnt, wie bereits erwähnt, schon im Fahrstuhl. Womit wir bei den politischen Inhalten des Kandidaten Manfred Weber wären. Er ist einer der treibenden Kräfte für den Erhalt des Status quo in Europa. Das klingt dann bei ihm so.
Europa muss innehalten.
Das wäre dann also die deutsche Antwort auf Emmanuel Macron. Innehalten als politisches Programm. Würde Manfred Weber wie einst Martin Luther King seine Vision präsentieren, müsste er ehrlicherweise sagen, I have no dream. Unsere Themen heute. Die transatlantischen Beziehungen erleben ihre wohl turbulenteste Zeit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Darüber habe ich gesprochen mit Wolfgang Schäuble, dem Bundestagspräsidenten, dem Transatlantiker, dem klugen, ja, ich würde fast schon sagen, dem weisen Mann der deutschen Politik. Und Donald Trump gerät in den Meinungsumfragen unter Druck. Welche Rolle spielt dabei das Buch des Watergate-Enthüllers Bob Woodward, wollte ich von Peter Ross Range wissen, dem Buchautor, dem ehemaligen Time Magazine-Korrespondenten, der seit Jahrzehnten das Treiben im Weißen Haus beobachtet. Außerdem, wir schalten wie jeden Morgen zur Wall Street. Am Wochenende, Sie erinnern sich, wurde in einem bewegenden Festakt dem verstorbenen amerikanischen Politiker John McCain gedacht. Im Beisein der ehemaligen Präsidenten George W. Bush, Bill Clinton und Barack Obama. Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble war vor Ort und hat die Bundesrepublik in den USA vertreten. Gestern kam er zurück, aber mit welchen Empfindungen und mit welchen politischen Erkenntnissen? Schönen guten Tag, Herr Bundestagspräsident. Hallo Wolfgang Schäuble.
Was sind Sie denn jetzt? Chefredakteur sind Sie nimmer, ne? Ich suche nur den Titel, ich suche nur einen passenden Titel. Also an Exzellenz geht immer.
Ja, Exzellenz geht immer. Sie sind gerade aus den USA von der Trauerfeier für John McCain zurückgekehrt. Mit welchen persönlichen Empfindungen?
Zunächst einmal war es eine sehr eindrucksvolle Trauerfeier. Und es hat etwas von dem amerikanischen Selbstbewusstsein und dem amerikanischen Selbstverständnis, auch von amerikanischen Werten gezeigt. Also es hat mich schon sehr beeindruckt, aber es hat einen auch ein bisschen mit einer gewissen Melancholie erfüllt, weil man das Gefühl hatte, heute haben wir nicht mehr es mit dem Amerika zu tun, das in dieser Trauerfeier eindrucksvoll sichtbar geworden ist.
Haben wir da mehr zu Grabe getragen als nur einen verdienten Politiker? Vielleicht die deutsch-amerikanische Freundschaft, wie wir sie bislang kannten?
Wir haben das mit dem Tod von Senator McCain nicht zu Grabe getragen, aber ich habe bei diesem Anlass gespürt, wie sich die Dinge doch sehr verändern. Ich glaube übrigens nach wie vor, dass Amerika für Europa mit Abstand der wichtigste Partner ist, nicht nur aus der Vergangenheit, sondern auch für die absehbare und vorhersehbare Zukunft.
Donald Trump, der amtierende Präsident, war nicht in der National Cathedral dabei. Haben Sie ihn vermisst?
Das war ja die Entscheidung auch des Verstorbenen, dass er wohlverständlich nach allem, was gewesen ist, verfügt hatte, dass der Präsident nicht an der Feier teilnehmen solle. Ich glaube, die Tochter des Präsidenten war anwesend und der Schwiegersohn auch. Es waren eine Reihe von Regierungsmitgliedern. anwesend gewesen. Insofern war also auch die Administration von Präsident Trump angemessen bei der Trauerfeier vertreten. Geredet allerdings haben nur andere, und das waren alles sehr eindrucksvolle Reden.
Herr Schäuble, die deutsche Politik hat ja, als Donald Trump das Weiße Haus bezog und mit seinem, ich sag mal, ungewöhnlichen Regierungsstil loslegte, zunächst sich selbst Zurückhaltung auferlegt. Das Amt prägt den Mann, mehr als der Mann das Amt, haben viele gesagt. Haben wir uns da geirrt? Waren wir vielleicht zu zurückhaltend, zu bescheiden in unserer Reaktion auf diese Zäsur?
Nein, das ist nicht mein Eindruck, sondern wir können ja nicht die Entscheidung treffen, wer Präsident in den Vereinigten Staaten von Amerika wird, sondern das haben wir zu akzeptieren. Und Amerika ist und bleibt für Europa, für Deutschland, aber auch für eine Welt, in der wir die Werte von Demokratie, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit hochhalten, unverzichtbar in seiner globalen Führungsrolle. Das sieht man jeden Tag, gerade auch wenn und soweit Amerika diese Führungsrolle nicht so wahrnimmt, wie wir das für notwendig halten. Und deswegen ist das, glaube ich, schon die richtige Politik, auf der einen Seite klarzumachen, dass wir anderer Meinung sind und was wir nicht alles akzeptieren, aber auf der anderen Seite auch den Respekt nicht zu verlieren gegenüber der Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika, die wir auch in der Zukunft brauchen.
Aber unsere deutschen Interessen sind ja zum Beispiel in der Handelspolitik wirklich fundamental, muss man sagen, tangiert. Muss hier eine deutsche, eine europäische Position Ihrer Überzeugung nach deutlicher, lauter, vielleicht auch geistreicher formuliert werden?
Nein, das sehe ich nicht. Es ist ja auch gut geschehen. Und ich glaube, dass der Besuch von Kommissionspräsident Juncker und das Treffen mit Trump auch erfolgreich gewesen ist. Das ist immer bei den Verabredungen, die man in solchen Treffen mit Präsident Trump trifft, dann hinterher so, dass man darauf schauen muss, dass das, was verabredet worden ist, auch tatsächlich umgesetzt wird. Da geht es auch Jean-Claude Juncker nicht anders, als es anderen hochrangigen Gesprächspartnern von Präsident Trump gelegentlich geht. Der hat eben einen ganz anderen Stil der Kommunikation und auch des Regierungsverständnisses. Es hilft uns nichts, dass wir das ständig kommentieren. Wir müssen unsere eigene Position selbstbewusst vertreten, aber zugleich auch nie vergessen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika für die Welt, für Europa, für Deutschland, für absehbare Zeit ein unverzichtbarer Partner sind. Und man sieht es am besten daran, wenn soweit die Amerikaner diese Rolle nicht wahrnehmen, was da fehlt.
Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Im Feuilleton der FAZ hat Peter Gauweiler eigentlich als Reaktion auch auf eine, ich sag mal, das Weltbeben, was wir rundum erleben, einen Rückzug uns anempfohlen, das Schweizer Modell, derweil die SPD in Gestalt von Sigmar Gabriel eher mehr Verantwortung übernehmen, in dieses Vakuum hinein eine deutsche, eine europäische Rolle, die größer ist als unsere bisherige Rolle, zu entwickeln. Wo stehen Sie in dieser Debatte der heutigen Zeit zu den Strategien, den langen Linien der Außenpolitik?
Peter Gauweiler ist ein ausgesprochen gebildeter, origineller Kopf. Ich habe seinen Aufsatz mit großem Interesse gelesen. Ich teile seine Schlussfolgerung nicht und füge dabei hinzu, dass ich schon aus der Nachbarschaft zur Schweiz, ich komme ja aus dem Südwesten Deutschlands, einen großen Respekt vor der Schweiz und auch vor der Art, wie sie das macht, habe. Ich glaube allerdings, dass das Schweizer Modell für Europa nicht übertragbar ist. Insofern teile ich die Schlussfolgerung, die Gauweiler, so interessant seine Analyse ist, ausdrücklich nicht. Und umgekehrt, Sigmar Gabriel ist auch ein brillanter Kopf und er kann ungeheuer gut formulieren. Aber das eine ist es zu sagen und das andere ist es umzusetzen. Und ich sage noch einmal sehr klar, und das muss man eben auch bei allen überlegen sein, wir müssen uns auch vor Kraftmeierei hüten.
Wir haben ja gelernt, Herr Schäuble, von Kindesbeinen an, dass alles, was in Amerika irgendwie cool, modern und on vogue ist, kommt auch hierher. Jeans, Rock'n'Roll, Coca-Cola, das iPhone. Das trifft aber in gewisser Weise auch für politische Strömungen zu. Wie würden Sie die politische Strömung des Populismus oder überhaupt der Polarisierung einer Gesellschaft, kommt das in der vollen Schärfe zu uns rüber oder haben wir schon sozusagen unser deutsches Maximum da erreicht?
Die Frage zu beantworten ist schwierig. Sie beschreibt ja nur, dass es in der Tat wahr ist, welche Führungsfunktion die Vereinigten Staaten von Amerika auch in solchen Entwicklungen haben. Aber auch da gilt das Zuversichtliche, was ich gerade in Bezug auf die Vereinigten Staaten von Amerika gesagt habe. In Herausforderungen, in Krisen wachsen auch die Gegenkräfte Und deswegen, wir dürfen die Dinge nicht beschönigen, wir dürfen sie nicht verharmlosen, wir müssen sehen, welche gefährliche Entwicklungen sind. Ich habe gerade Analysen gelesen über die in Schweden am Sonntag bevorstehenden Wahlen. Wir haben das Problem überall in Europa.
Halleluja, kann ich nur sagen, oder?
Ja, aber Halleluja ist kein Grund zu resignieren, sondern ist ein Grund, sich anzustrengen und es besser zu machen.
Und Sie glauben, es ist kein politischer Automatismus, der jetzt abläuft mit Erodieren des Parteiensystems, Fragmentarisierung von gesellschaftlichen Gruppierungen, aber eben auch Angriffe auf Demokratie und Rechtsstaat. Kein Automatismus, sagen
Nichts
Sie.
Nichts ist so vorbestimmt, dass wir es nicht auch durch unser eigenes Engagement ändern können. Schauen Sie, über viele Jahre durfte man kaum noch sagen, dass man an die Wiedervereinigung glaubt. Sie hat stattgefunden, es liegt an uns selber. Aber natürlich nicht nur an den Älteren, sondern auch an den Jüngeren.
Dass es nicht so kommt, wie es jetzt aussieht, dass es kommen könnte.
So ist es.
Also Sie sind unterm Strich, in einem Satz gesagt, zuversichtlich aus den USA zurückgekehrt?
Das ist die Pflicht des Politikers, dass er immer zwar die Lage realistisch sehen muss, aber dass er seine Zuversicht, dass er etwas zum Besseren beitragen kann, nie verlieren darf. Sonst sollte er das politische Engagement lassen.
Vielen Dank, Wolfgang Schäuble.
Tschüss, gerne.
Das Weiße Haus des Donald Trump führt ein Abwehrgefecht, nachdem das neue Buch von Woodward die Regierungszentrale als ein politisches Tollhaus beschreibt. Sarah Huckabee Sanders, seit 3 Jahren enge Trump-Mitarbeiterin, jetzt in der Position als seine Sprecherin, bestritt die Vorwürfe gestern mit routinierter Lässigkeit.
It's full of anonymous quotes from disgruntled former employees. And I can tell you what I've seen so far out of this book is nothing of what is going on in the building behind me. If the things that were said in this book were true, there's no way that this president could be as successful as he's been.
Aber was ist die wahre Wahrheit und wie wirkt diese Schlacht, in der jeder seine Wirklichkeit als die einzig mögliche verkauft, auf einen erfahrenen politischen Beobachter wie Peter Ross Range? Bob Woodward has written a new book. It's all about the craziness of the Donald Trump White House. Peter, how is it being received inside the Trump camp?
Well, the Trumpists, of course, are extremely worked up about this. They're making a lot of denials. And claiming that certain things were not ever said or done, or there was never, for instance, a rehearsal for an interview with the special prosecutor, Robert Mueller. But they are also in a state of fear, questioning each other about what quotes are in the book. They haven't seen the book, or they hadn't until a few hours ago, perhaps, gotten a copy of the book, and they couldn't know what parts of it might mention them by name. So there's a lot of fear and upset in the White House today.
But isn't that perfect for a book called Fear, that people reading it have fear?
No kidding. I mean, the book is based on the idea that Trump himself always said that the only way you can run anything is through fear. That's the basis of the title. And certainly that appears to be the way he has run this White House now for almost 2 years.
So what is your opinion on that? Could that book hurt him if it comes to the midterm elections, for example?
Yes, I think this time it actually might have that effect. A lot of these things that have put Donald Trump in a very bad light sort of come and go, and people have gotten used to them. But this time it's really over the top, and it's also close to an election, only 2 months away from the midterm elections. So I think it could have some effect. It depends in part on how they react in the coming weeks. There may be some people fired. The White House may become even more dysfunctional than it already is. If not converting Trump supporters into something else, it might at least keep them away from the polls, which would make a big difference.
Is there more craziness in the book than in the ones before?
Possibly not, but the difference is that Bob Woodward has the best reputation of the other books. He's written several dozen books about Washington politics, starting with Watergate, and has the best reputation as a reporter. He did, I think, close to 200 interviews for this book. No other reporter comes close.
Thank you, Peter.
Fantastic. Thank you, Gabor. I'm glad to be with you.
Und was bringt der Tag noch?
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht heute Zahlen zum Bildungsstand der Bevölkerung, denn heute ist Weltbildungstag. Und wenn Sie das nicht gewusst haben, Bildungslücke. Dazu passt, die Bundeskanzlerin empfängt die Preisträger vom Bundeswettbewerb Jugend forscht. Jens Spahn und Christian Lindner sind übrigens nicht dabei. Die SPD-Spitzen treffen sich heute zu einer Klausurtagung und möchten darüber sprechen, warum es ihnen so schlecht geht. In Bayern liegt die Partei mittlerweile auf Rang 4 hinter CSU, Grünen und AfD mit einsamen 13%. Das Positive, die 5%-Hürde wird locker übersprungen. Die deutsche Autoindustrie legt dauernd tolle Zahlen vor und kann die Investoren dennoch nicht beeindrucken. Und das liegt daran, dass Menschen wie Jochen Wermuth, Inhaber einer Vermögensverwaltung, so böse Dinge sagen wie diese.
Ein großer Umbruch steht uns bevor. Da wir jetzt in der dritten oder grünen Industrierevolution sind, da werden all die uns bekannten Autohersteller wahrscheinlich verschwinden, wie die Kutschenhersteller alle verschwunden sind. Und keiner der Automacher wird wahrscheinlich ein Elektroautomacher werden.
Und was steht heute in den Zeitungen?
Das Handelsblatt sorgt sich vor einem ungeordneten Brexit, der in der Tat die deutsche Wirtschaft kalt erwischen würde. Großbritannien ist unser Exportland Nummer 6. Die Wertschöpfungsketten vieler deutscher Firmen laufen quer durch die Insel. Einen Tag nach dem großen Gauland-Interview in der FAZ distanziert sich Berthold Kohler, einer der 4 FAZ-Herausgeber, von der AfD. Gauland hatte gesagt, wir sind der Pfahl im Fleische eines politischen Systems, das sich überholt hat. In seinem Leitartikel auf Seite 1 nennt Herausgeber Kohler den Interviewgast von gestern heute einen Brandstifter im Biedermann-Sakko.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Es gibt so Termine, die wünscht sich kein Vorstandsvorsitzender. Vor dem US-Kongress aussagen müssen, zum Beispiel. Das war gestern der Fall für Google, Twitter und Facebook. Für Facebook war Sheryl Sandberg da, für Twitter der CEO, und Google hat einfach gar keinen hingeschickt. Für uns jetzt von der Wall Street, Sophie Schimanski.
Ja, hallo Gabor. Normalerweise sind ja Google und Co. die absoluten Anlegerlieblinge hier von den Aktien her, aber man hat ganz deutlich gemerkt, die Anleger sind aus der Aktie heraus am Mittwoch bei dieser Anhörung. Grund natürlich eine grundlegende Verunsicherung. Was wird der Gesetzgeber eigentlich im Endeffekt machen aus dem Geschäftsmodell dieser Unternehmen? Und deswegen war unter anderem zum Beispiel der Tech-Index Nasdaq Composite deutlich im Minus. Auch noch bemerkenswert auf der einen Seite natürlich Sheryl Sandberg von Facebook. Eine sehr erfahrene Rednerin, selbst auch Autorin, also sie ist das öffentliche Sprechen gewöhnt, sie ist es gewöhnt, sich auszudrücken. Auf der anderen Seite der fast schüchternde Jack Dorsey, und während er sprach und seine Rede ablas von seinem Smartphone, fiel die Aktie von Twitter um 7% nach unten ab, also da ein ganz klares Anzeichen quasi dafür, dass die Investoren hier interpretieren, eigentlich läuft es gerade nicht so gut für unseren CEO.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir uns so wenig mit unseren Chancen und so intensiv mit unseren Ängsten beschäftigen. Heute Vormittag wird dazu in Berlin eine große Angststudie, die Deutschen und ihre Ängste 2018, vorgestellt. Vielleicht sollten wir uns die Welt dann und wann einfach als jenen fröhlichen Fahrstuhl vorstellen, den Manfred Weber im EU-Parlamentsgebäude jeden Morgen besteigt.
Und der eine sagt in der Früh Bonjour, der andere sagt Good Morning, der dritte sagt Buenos Dias, und ich sag meistens Grüß Gott.
Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Herzlichst grüßt Sie, Ihr Gabor Steingart.
Steingarts Morning Briefing, der Podcast.